Und ich habe angefangen vor einiger Zeit hier einen Werdegang zu machen durch den Dienst und das Leben von Jesus. Und ich möchte auch heute Morgen noch ein bisschen weiter fahren, um uns so ein bisschen die Verbindungen aufzuzeigen. Wann ist was geschehen? Was sind verschiedene Geschehnisse, die passiert sind im Leben und Dienst von Jesus? Und bei ihm ist nicht auch immer alles rund gelaufen. Das werden wir heute Morgen sehen, weil mein Thema ist heute Morgen, wie Jesus beurteilt wird. Jesus wird beurteilt. Wer ist er wirklich? Und die Frage ist im Volk natürlich, ja, ist er ein Prophet? Ist er der Messias? Ist er der Sohn Gottes? Oder ist er ja vom Teufel gekommen? Also es waren alles Fragen über ihn und über seinen Dienst, wer er eben auch ist. Wir haben bereits schon gesehen, wir sind schon einen Werdegang gegangen. Der Dienst von Jesus ging ungefähr 3,5 Jahre von dem Tag an, wo er getauft wurde von Johannes im Wasser, bis er dann gekreuzigt wurde. Ungefähr 3,5 Jahre und wir sind so ein bisschen mehr als ein Jahr. Jesus kam ja, nachdem er getauft wurde von Johannes, nach Jerusalem und hat in einer PR-Kampagne von einem Moment auf den anderen, ist er natürlich bekannt geworden, als er in den Tempel ging und all die Tische der Wechsler und die Leute, die anderen Leute über den Tisch ziehen wollten, einfach ein Tohu Wabohu gemacht, hat gesagt, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle. Und so wurde er bekannt von einem Moment auf den nächsten. Er ist dann wiederum zurück nach Galiläa gegangen, weil es wurde sehr viel brenzliger, als plötzlich er in kurzer Zeit mehr Leute sogar getauft hat, mehr Nachfolger gehabt hat, als Johannes sogar. Und er zieht sich immer wieder zurück in die Provinz, nach Galiläa, in den nördlichen Teil, an den See Genezareth, und fängt an dort zu reisen, zu dienen, fängt an dort in den Synagogen, dem Volk Israel zu lehren, was ihr Bundesrecht ist, was für ein Bund Gott mit ihnen gemacht hat. Ja, alles lief so ziemlich gut, bis ein aussätziger Mann geheilt worden ist und von einem Moment auf den anderen wurde die Berühmtheit von Jesus noch viel größer, weil die Heilung eines Aussätzigen war für das Volk Israel ein messianisches Wunder. Insofern, dass, wie Jesus sagt in der Predigt in Nazareth, ist es noch nie einer geheilt worden in ganz Israel, bis auf Naaman der Syrer in all dieser Zeit. So dass man damals sagte, wenn jemals ein Aussätziger gereinigt wird, geheilt wird, dann wird es so sein, wie wenn ein Toter auferstanden ist. Und siehe, aus dieser aussätzige Mann, dem Jesus sagt ihm, geh und zeig dich den Priestern, ihnen zum Zeugnis. Weil Jesus wollte, dass das Volk auch erkennt, dass er nicht nur ein Prophet ist, sondern dass er wirklich auch der Messias ist. Und somit heißt es doch, nach dieser Heilung, der Jesus nicht mehr in eine Stadt gehen konnte, weil die Leute zu Massen ihm nachfolgten und er musste immer draußen bleiben, in große Versammlungen abhalten, so wie ihr es auch hier so ein bisschen auf dem Bild seht. Und Jesus lehrt ihnen, wie die Bergpredigt, lehrt das Volk. Und er weiß, dass die Zeit nun kommt, weil er immer wieder Schwierigkeiten hat. Die Leute bedrängen ihn. Stell dir mal vor, es sind 5.000, 10.000 Leute, die wollen dich alle anrühren, die wollen alle dich berühren und so weiter. Er muss sich immer schützen. Er hat jetzt aus seinen Jüngern einige Leute berufen, ihm vollzeitlich zu unterstützen, zu dienen. Aber nun geht er auf den Berg, und da sind wir stehen geblieben in Markus Kapitel 3, ab Vers 13, es heißt, und Jesus stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Also, das ist der Moment, wo er 12 Apostel wählt, und viele von denen kennen wir, ja, Petrus, Johannes, Jakobus, die waren bereits schon im vollzeitigen Hilfsdienst. Aber nun sagt Jesus, ihr sollt mein Apostel werden. Ich will euch ausbilden, damit ihr dasselbe tun sollt, was ich tue. Menschen heilen, das Evangelium predigen und so weiter. Und er wird sie in einen Leiterschaftskurs mit einbeziehen für die nächsten 3/4 Jahre, bevor er sie aussendet. Er sendet sie hier noch nicht aus. Er erwählt sie jetzt, diese 12. Und wird jetzt Zeit nehmen, um sie natürlich auch auszubilden. Ja, in dieser Zeit haben wir einen Mann namens Johannes, der im Gefängnis schon ist. Das ist Johannes, der die Menschen ja getauft hat. Herodes hat ihn gefangen genommen. Und weil Jesus nicht das macht, was auch er erwartet hat, was der Messias tun würde. Weil das Volk Israel erwartete einen Messias, der aus Herrscher kommen würde, aus König kommen würde. Niemand hat erwartet, dass er kommen würde, um am Kreuz zu sterben für die Sünden der Menschen. Das war ihnen weit fern. Sie dachten, die Opfertiere, das tun ja das. Und sogar Johannes schickt einige von seinen Jüngern vom Gefängnis aus, schickt er sie zu Jesus und lässt fragen, bist du der, der kommen sollte oder warten wir auf einen anderen? Selbst Johannes kommt in Zweifel darüber. Auch die Jünger nach der Auferstehung von Jesus haben immer noch diese Frage. Ja, Jesus, gibst du Israel jetzt in dieser Zeit jetzt die Königsherrschaft? Dann kommt das. Und wir alle wissen, es werden 2000 Jahre vergehen. Und das liegt noch kurz vor uns, dass Jesus zurückkommen wird, als König über diese Welt zu herrschen. Aber sein erstes Kommen war zu kommen, um sein Leben für uns zu geben, für unsere Sünden, damit er uns wieder zurückführt zu Gott, dem Allmächtigen. Nun, auch Johannes hat Zweifel hier. Nun, Jesus durch sein Dienen, durch seine Heilungen, hat große Heilungsveranstaltungen und doch lief nicht alles so, wie er es sich vorgestellt hat. Eine tragische Aussage macht Jesus hier zu diesem Zeit in Vers 20 von Matthäus Kapitel 11. Er sagt Folgendes, da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon, das sind heidnische Städte, die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Auch Kapernaum nennt er hier. In anderen Worten, hier sagt Jesus, dass diese Dörfer, Bethsaida, Kapernaum, Chorazin, wo die meisten seiner Heilungen und Wunder geschehen sind, während dieser Zeit, wo er umhergereist ist, dass sie eigentlich nicht richtig Buße getan haben. Was heißt Buße? Nicht ihr Herz Gott hingewandt haben. In anderen Worten, sie kamen und sagten, oh, hallo, bitte bete für mich, ich brauche Heilung, danke schön, mein Ellbogen ist wieder gut, tschüss. Ich komme dann wieder, wenn ich wieder mal was brauche. Ist eigentlich tragisch. Seht ihr das? Ich meine, immer alle sind Jesus nachgegangen und alle haben ihn geliebt, alle haben ihn angenommen. Nein, selbst sogar diese einfachen Menschen in diesen Städten, ja, sind abgelenkt worden vom Alltag, kamen, wenn sie was gebraucht haben und gingen dann wieder nach Hause und haben es vergessen. Und deswegen ist Jesus daran, 12 Jünger, also 12 Apostel auszubilden, damit sie auch gehen, damit nicht alles sich fokussiert auf ihn selber. Aber nun, seit der Heilung dieses Aussätzigen und natürlich, dass Jesus in Jerusalem das letzte Mal, als er da war, etliches am Sabbat gemacht hat, was die religiöse Führerschaft gesagt haben, das dürfe man nicht. Wobei das stand nicht in der Bibel, im Alten Testament drin, das haben sie einfach dann festgehalten, was Arbeit ist am Sabbat und was nicht ist. Und als Jesus einen Mann heilt, der eben, dem er sagt, er soll sein Bett tragen und sie ihm sagen, das ist dir verboten. Ja, das ist Jesus natürlich unter Beschutz gekommen von der religiösen Theologen seiner Zeit. Die wollten ihn sogar steinigen und deswegen musste er sich immer wieder zurückziehen nach Galiläa, wieder in die Provinz, wieder weg von der Hauptstadt von Jerusalem. Ja, das wie für die Christen, das Christentum eben Rom gewesen ist, war eben Jerusalem für die Juden. Und Jesus zieht sich zurück und die religiöse Führerschaft, die muss noch kommen mit einer Antwort, wer ist Jesus? Denn das Volk schaut zu den Pharisäern, sie schauen zu denen, sie waren nicht alles böse. Ich weiß, Pharisäer, da denkt man, das sind alles schlechte Menschen, waren nicht alle schlecht. Es gibt einen namens Nikodemus, ja, als Beispiel. Und das Volk schaute zu ihnen, das waren ihre Pastoren, sie wollen wissen, ja, können wir Jesus nachfolgen? Ist er der Messias oder ist es nicht? Ihr müsst es uns sagen. Aber da Jesus auch Aussagen immer wieder gemacht hat, dass er nicht nur der Messias ist, sondern auch Gottes Sohn ist, das war denen einfach immer wieder ein Anstoß. Ja, wie kann dieser Jesus das sagen? Und somit kommen eben auch die religiösen Theologen aus Jerusalem, vor allem in einem Moment in Matthäus Kapitel 12, wo Jesus gerade einen Besessenen geheilt hat. Es heißt hier in Vers 22, da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Dieser Begriff Sohn Davids war ein Begriff für den Messias. Weil Gott gab da König David die Verheißung, aus seinem Haus, aus seinem Geschlecht wird der Messias kommen. Der Retter des Volkes Israel, den sie verstanden haben als politischen Retter, der sie das Volk befreien würde von der Herrschaft der Römer. Und sie sagten, das muss doch der Sohn Davids sein. Aber hier haben wir die Antwort. Wer ist Jesus? Ist er der Messias? Ist er der Sohn Davids? Und es heißt hier im Vers 24, als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Und das wird die Aussage sein, die Jesus jetzt nachgeht, die nächsten fast 2 Jahre bis zu seiner Kreuzigung. Immer wieder das Volk ist erstaunt über die Wunder, die Heilungen, die gnadenvolle Worte, die Jesus redet. Aber da kommen die Pastoren und die religiösen Pharisäer und so weiter, die sagen, nein, er tut das durch Satan, durch einen Dämon selber, den er das macht. Und das Volk wird immer hin und her geworfen, weil sie keine Wurzel auch drin haben. Nun, Jesus weiß jetzt erstens mal, diese Städte, die tun nicht Buße. Auch hier wird jetzt abgestempelt als dämonisch besessen mit dem Obersten der Dämonen. Und Jesus weiß, er muss sich jetzt fokussieren auf seine Leiter, auf diese 12. Und Jesus ändert seinen ganzen Dienst jetzt, seinen ganzen Schwerpunkt, wo er vorher vor allem Predigten wie die Bergpredigt gebracht hat. Oder zu dem ganzen Volk gelehrt hat. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ich sage aber, liebet eure Feinde. Also er hat in solcher Klarheit gepredigt. Aber plötzlich fängt er an, in Gleichnissen zu reden. Und in Matthäus Kapitel 13 lesen wir das hier. Jesus bringt Gleichnisse, wie zum Beispiel der Sämann, der das Wort sät und so weiter. Und es heißt hier in Vers 10, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Das ist eine interessante Frage, oder? Ist uns nicht immer wieder gesagt worden, ja, Jesus redet in Gleichnissen, damit man es ganz einfach verstehen könnte. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall hier. Da seht ihr, wie wir manchmal Dinge einfach aufnehmen und gar nicht richtig verstehen. Die Jünger fragen, warum redest du? Weil bis anhin hat Jesus nicht groß in Gleichnissen geredet. Plötzlich redet er in Gleichnissen, wie der Sämann, ja, der eben Samen sät und der Vogel, der kommt und die Dornen, die aufwachsen und so weiter. All diese Dinge, wie er sie lehrt. Und die Jünger fragen, warum lehrst du jetzt in Gleichnissen? Er antwortet und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer wird Überfluss haben, wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören und nicht verstehen und so weiter und so fort. Also in anderen Worten, Jesus redet in den Gleichnissen, damit das Volk es eigentlich gar nicht verstehen würde. Nur diejenigen, die eigentlich das Verständnis haben wollten, das konnte jeder, nebst den 12, zu Jesus kommen und sagen, erklär mir, was du damit gemeint hast. Und diejenigen haben die Erklärung gekriegt. Hier stellen wir fest in Markus Kapitel 4, 33, was Markus dazu sagt. Es heißt hier in Vers 33, und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Meine Frage an euch ist, genügt ihr euch mit einer Predigt vom Sonntag? Oder seid ihr auch solche wie die Jünger, die sagten, Heiliger Geist, bitte teil mir mit, was das ganz speziell bedeutet für mein Leben? Manchmal können wir nach Hause gehen, oh, das ist eine super Predigt heute Morgen im Gottesdienst. Die Leute fragen, was ist gesagt worden? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie Jesus gesehen, da auf dem Hügel hocken und so. Und das ist einfach eine gute Predigt. Meine Emotionen sind bewegt worden. Halleluja. Ich habe mich gut gefühlt, als ich rausgelaufen bin. Und so sind viele Leute nach Hause gegangen und haben gesagt, ja, Jesus erzählt davon, den Sämann, der den Samen sät, ja, das kennen wir alles. Und Dornen aufwuchsen, ja, genau, wenn das mir passiert ist. Ja, was soll das bedeuten? Keine Ahnung, aber es war so schön, wie er es erzählt hat. Also diese Gleichnisse, später wird er auch Gleichnisse dann auch erzählen, wo es klar ist, dass es Gleichnisse gegen die religiöse Leidenschaft waren. Aber hier entdeckst, lies es selber mal. Weil Jesus sagt, er legte seinen Jüngern aus oder denen aus, die gefragt haben, bitte erkläre uns, was das wirklich bedeutet. Und das waren die Geheimnisse des Reiches Gottes. Gott sei Dank, wir haben die Erklärung für uns in der Bibel. Amen. Ja, Jesus ist hier auch mit seinen Jüngern unterwegs und er nimmt jetzt diese Zeit, die nächsten dreiviertel Jahr, vor allem seine Jünger zu schulen, zu unterweisen, aufzuzeigen, wie sie umgehen sollten mit verschiedenen Situationen. Er gibt ihnen kein Handbuch, wenn er sie nachher ausschickt, in die Dörfer dasselbe zu tun wie er, aber sie beobachten ihn, wie sie auf dem See sind und der Sturm kommt und sie denken, sie werden alle umkommen. Was tut Jesus? Er steht auf und spricht zum Sturm. Und der Sturm legt sich. Wow. Sie beobachten ihn, wie sie in das Haus von Petrus kommen. Die Schwiegermutter liegt da mit einem starken Fieber. Wie Jesus zu der Schwiegermutter hingeht und bedroht das Fieber. Wow, okay. Sie lernen, wie Jesus sie ihn auch später auch belehrt und sagt, wer zu diesem Berge spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifelt und glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm werden. Er unterrichtet seine Jünger. Nun, zu welchen gehörst du? Gehörst du nur zum üblichen Volk, zum Publikum? Oder gehörst du wirklich auch zu denen, die Zeit nehmen zu hören, Jesus, erkläre mir das für mein Leben und wie du durch mein Leben auch anderen dienen möchtest? Jesus kommt auch in dieser Zeit, kommt in seine Heimatstadt wieder und denkt, jetzt versuche ich es wieder einmal, weil das letzte Mal wollten sie ihn umbringen. Und er kann aber dort keine große Wunde tun. Sie erstaunen wieder und sie sagen wieder, ist das nicht Jesus? Das sind doch seine Brüder und seine Schwestern bei uns. Wie kann das sein, dass er so, der Messias sein sollte? Und sie nahmen Anstoß, sie konnten es einfach nicht kapieren. Das macht uns manchmal auch Mühe, wenn wir wissen, wie normal Menschen auch sind, zu erwarten, dass Gott durch sie wirken kann. Manchmal auch durch uns selber. Wir wissen alle unsere eigenen Probleme und Schwierigkeiten und mühsamen Dingen, ja, wo wir haben. Und wir denken, ja, Gott kann mich nicht gebrauchen. Und doch, er kann. Er wirkt durch jeden Einzelnen von uns. Wenn wir nicht uns beurteilen nach dem Fleisch, sondern beurteilen nach dem, was auch Jesus für uns auch tut. Also ungefähr dreiviertel Jahre ist Jesus hier unterwegs. In dieser Zeit geschehen auch verschiedene, auch weitere Dinge, zum Beispiel die Heilung des Gadareners, wo Jesus ja auf die andere Seite des Sees verschlagen wird aufgrund des Sturmes. Das ist die Seite, wo eben vor allem heidnische Dörfer sind, römische Dörfer. Das nennt man Dekapolis, diese Gegend, auf der Ostseite des See Genezareth. Weil als dieser besessene Mann, der in den Gruften lebte, in dem Friedhof lebte, als er geheilt worden ist und wollte Jesus mit ihm mitgehen, sagte Jesus, nein, geh hin zu deinen Leuten, verkünde, was der Herr Gutes getan hat. Und als Jesus die Dämonen ausgetrieben hat, in was für ein Tier sind sie hineingegangen? Schweine. Aber da wissen wir ganz genau, das waren ja keine Juden. Juden halten keine Schweine, weil sie essen kein Schweinefleisch. Also diese Gegend von Dekapolis, oder, wo dieser Mann da war und Jesus ihn als quasi Evangelisten schickt, ja, waren heidnische Dörfer, waren römische Dörfer, waren ein Gebiet, wo 10 römische Städte auch waren. Und das Interessante ist, als Jesus dann wieder einmal durch diese Gegend dann kommen wird, dass dort natürlich viele, viele Menschen auch geheilt werden. Da geschieht auch die Speisung der 4000, werden wir dann auch noch sehen. Ja, Jesus schickt also jetzt nach dreiviertel Jahr nach Training mit seinen Jüngern, die auch mit ihm waren, als die Frau mit dem Blutfluss geheilt wird, der römische Hauptmann, all diese Storys geschehen in dieser Zeit. Die Auferweckung des Sohnes von der Witwe in der Stadt Nain und so weiter. Und Jesus schickt jetzt seine 12 aus. Geht jetzt in die Dörfer, die jüdischen Dörfer, sagt er ihnen. Geht dahin, predigt, heilt, verkündigt. Und nach einer Zeit, genau wie lange wissen wir nicht, kommen sie dann wieder zurück zu Jesus und berichten ihm, so wie später auch 70 Jünger berichten, sagen, auch die Dämonen sind uns untertan, in deinem Namen. In seinem Namen haben sie gewirkt, haben sie geboten, haben sie geheilt, haben sie gepredigt. Halleluja. Und das hat so ein bisschen den Druck weggenommen von Jesus, weil jetzt schreien die Leute auch den Jüngern auch nach. Und als sie zurückkommen zu Jesus nach Kapernaum, wo Jesus auch war, sagte, kommt mit mir auf die andere Seite des Sees. Sie steigen in einen Boot und sagen, kommt und ruht ein wenig aus. Braucht ein bisschen Ruhe jetzt, weil alle Leute sind ständig froh und haben alle immer etwas Wähler von ihnen. Und sie waren auf die andere Seite. In der Zwischenzeit hat das Volk vernommen, dass die Jünger wieder da sind. Sie haben vernommen, dass Jesus da ist und wo sie hingegangen sind. Und als sie dort mit dem Schiff anlegen, auf der anderen Seite des Sees, plötzlich ist das ganze Volk da. Und Jesus hat Erbarmen mit dem Volk. Die Jünger sind zwar müde, die wollten eigentlich Ferien machen, ein bisschen am Strand liegen. Ja, und Jesus nimmt den ganzen Tag Zeit, um das Wort Gottes zu lehren. Und sie sitzen da, Jesus lehrt sie. Und am Schluss des Tages sagt er, komm, lass uns ihnen was zu essen geben. Und Philippus sagt, also Herr, sollen wir jetzt in die Stadt gehen für 5000 Menschen hier, für 300 Denare, ja, ein Denar war ein Tageslohn, so viel Brot kaufen? Er sagt, nein, 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 was haben wir denn hier? Und dann untersuchen sie, da war nur ein Junge da, der mit 5 Laib Brote da war und 2 Fische. Und Philippus sagt, was ist das unter so vielen? Komm, schick sie nach Hause, wir sind müde, wir wollen eine Ferien machen doch. Jesus sagte, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Und wir wissen ja die Story, die Speisung der 5000 hier. Es war ein Moment, wo Jesus sagte, ja, ich will dem Volk hier eine Gelegenheit geben, wirklich zu erkennen, wer ich bin. Denn außer aus 5 Brot und 2 Fische, 5000 Männer speist, dann muss man noch die Frauen, die Kinder noch hinzuzählen. Was für ein Wunder war das? Wie Manna vom Himmel. Und das lesen wir hier in Markus und Kapitel 6, Vers 44. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Und sogleich, schau mal, was hier steht. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis sie die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache, also mitten morgen früh, oder, kommt er zu ihnen auf dem See gehend und er wollte bei ihnen vorübergehen. Und als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst. Ihr kennt ja diese Geschichte ja auch, oder? Wo Petrus sagt, ja, wenn du es bist, Jesus, bitte mich zu dir kommen auf dem Wasser. Jesus sagt, komm, er steigt aus, geht auf dem Wasser, sieht die Wellen und den Wind und fängt an zu sinken. Und Jesus nimmt ihn mit zurück ins Boot und sie kommen wieder zurück. Ja. Habt ihr bemerkt, wie es heißt hier, dass Jesus wollte an ihnen vorübergehen? Also das sind ja Fischer, ja, die haben ihr Segel auf, die kommen, der Wind ist aber ihnen entgegen, die kommen nicht vorwärts. Vielleicht sind sie auch noch ein bisschen am Rudern. Und hier ist Jesus, er war auf dem Berg, hat gerade gebetet, er sieht seine Jungs da unten im See Genezareth und er geht auf dem See und hat eigentlich Willen an ihnen vorbei. Hat nicht will das Boot einsteigen. Und die, was? Aber dann schreien sie, meinen, es sei ein Gespenst und so weiter. Und Jesus, ja, kommt ins Boot. Aber ich möchte hier noch einmal kurz zurückgehen, wo es hier heißt, und sofort, Vers 45, sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen. Also es scheint so, als ob hier nach der Speisung der 5000 sofort die Sache abgebrochen hat. Nötigte, das heißt nicht nur bitten. Ja komm, wir machen jetzt eine kleine Reise, steige bitte ins Boot, wir fahren ans andere Ufer. Nein, plötzlich unterbricht er alles. Er nötigt seine Jünger, steigt sofort ins Boot. Er entlässt das Volk sofort und er geht auf den Berg und betet. Irgendwas ist passiert hier. Und eigentlich auch nicht unbedingt das Positive. Weil es war auch eine Chance. Es ist ein Wunder, welches alle vier Evangelien uns erzählen. Ich habe euch ja schon gesagt, Johannes beschreibt vor allem den Dienst von Jesus, wenn er in Jerusalem ist. Die anderen drei, alles, was Jesus in Galiläa gemacht hat. Aber Johannes war es wichtig, dieses Wunder zu erzählen von der Speisung der 5000. Das war die Chance. Weil es ist ungefähr ein Jahr jetzt, es war zur Zeit des nächsten Passafestes, ein Jahr, in einem Jahr wird Jesus gekreuzigt werden. War nicht mehr viel Zeit. Also dachte sich, das ist die Gelegenheit, dem Volk zu zeigen, dass ich der Messias bin und der Sohn Gottes bin, der Manna vom Himmel herunterholen kann, wie Moses es gemacht hat quasi. Aber plötzlich geht der Schuss nach hinten, muss man sagen. Weil was ist passiert, da müssen wir im Johannes lesen, weil Johannes sagt uns nämlich, was da los gewesen ist. Deswegen ist es gut, die Evangelien ineinander zu flechten, weil sonst versteht man nicht, warum nötigt er plötzlich seine Jünger ins Boot zu steigen. Macht doch keinen Sinn. Außer man liest hier, was Johannes uns schreibt, in Johannes 6 und Vers 13. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, es war ein Zeichen, wer er war. Nicht nur ein Heiler, nicht nur ein Prophet, sondern der Prophet, der Messias und wohl auch der Sohn Gottes, ja? Als nun Leute die Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Halleluja, schon mal gut. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit, was? Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Mit Gewalt. Also sie wollten ihn eigentlich mit Gewalt zum König ausrufen. Nun, Jesus wusste, das ist ein Jahr zu früh. Er wird das erlauben, ein Jahr später, wenn er auf einem Esel geritten kommt nach Jerusalem, am Palmsonntag, wisst ihr? Wo sie rufen, Hosianna, Hosianna, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das ist der richtige Zeitpunkt. Aber nicht hier, nicht jetzt, nicht im galiläischen Gebiet. Das war auch nicht sein Ziel, dass sie ihn zum König ausrufen sollten. Weil es ist ein bisschen gefährlich. Es gibt einen anderen König, der genau hier am See Genezareth auch sein Schloss hat. Das ist König Herodes. Und wenn er natürlich vernimmt, 5000 Männer plus Frauen plus Kinder rufen einen neuen König aus. Johannes, Gott, vor kurzem ist er enthauptet worden. Weiß Jesus, das geht nicht gut. Die traurige Sache ist noch das hinzu, wenn wir zu Johannes Kapitel 6 hier noch weiterlesen, ab Vers 24. Jesus, nachdem er das Volk entlassen hat, nach Hause schickt, das Ganze unterbricht, seinen Jüngern nötigt, ins Boot zu steigen, weil er weiß, sobald die Jünger hören, dass Jesus zum König ausgerufen wird, oder? Der Messias, der uns befreien wird vor den Römern, da werden natürlich auch die Jünger, Halleluja, ja, da machen wir mit. Und Jesus wusste das, die werden da voll mitgerissen werden. Darum hat es sofort sie genötigt, jetzt hau it up, sofort ins Boot, oder? Und das Volk gönnt einfach alle heim. Und Jesus geht auf den Berg, um zu beten, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das Volk will mich zum König ausrufen, sogar mit Gewalt. Und die Motivation dahinter, das war das Problem. Wir würden meinen, oh Halleluja, die lieben ihn von Herzen, die wollen ihn einfach von Herzen her nachfolgen. Aber die Motivation dahinter war genauso wie in den Städten von Kapernaum, Chorazin, Bethsaida, wo sie am meisten Wunder gesehen hatten, aber haben nicht Buße getan vom Herzen her. Nicht um ihm zu dienen, sondern Jesus sollte dem Volk dienen, haben sie erwartet. Lest hier in Vers 24. Jesus ist hier in der kommt nach Kapernaum in Vers 24. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ist eine Tragik, oder? Was heißt das? Jesus sagt in anderen Worten: Ihr sucht mich nicht, weil ihr wirklich mir dienen wollt, mich annehmen wollt als der Messias, als der Sohn Gottes, sondern ihr sucht mich, weil ihr ja gratis Brot gekriegt habt. In anderen Worten, wenn Jesus König ist, da müssen wir nicht mehr schaffen. Da müssen wir nicht mehr schaffen. Mit 5 Brot kann er 5000 Leute essen geben. Also so einen König wollen wir haben. Da müssen wir nichts mehr tun. Da kann er alles für uns tun. Und Jesus prangert sie an hier in dieser Predigt, die für uns festgehalten wird, in Kapernaum. Also ich weiß, es ist ein bisschen Schock für uns, weil wir meinen, alle sind immer, ja, Halleluja, Jesus, Halleluja. Aber dem war nicht so. Wir wissen, es wird hier noch viel schlimmer dann werden in Jerusalem, ein Jahr später, als er am Palmsonntag als König ausgerufen wird und 6 Tage später sagen sie, kreuzige ihn. Was für Menschen sind wir? Müssen wir uns überlegen manchmal. Folgen wir nur Jesus nach für das, was er für uns macht? Nur wenn alles gut geschieht in unserem Leben, nur wenn er mich heilt und mich versorgt und all das, dann dienen wir ihm. Und wenn das dann nicht so ist, dann nicht mehr. Menschen sind Menschen. Die Gefahr ist groß. Und Jesus bringt hier in dieser Predigt, wenn wir dies noch ein bisschen hier weiterverfolgen, in Vers 54, ich bin überzeugt, dass Jesus auf dem Berg war und gebetet hatte, dass der Herr ihm aufgezeigt hat, was er jetzt machen muss als nächsten Schritt. Und so er bringt eine Predigt hier, die so schwierig zu verstehen ist, dass Jesus genau weiß, dass wir zum Anstoß werden. Er predigt hier, dass man sein Fleisch essen muss und sein Blut trinken. Für einen Juden? Wie bitte? Kannibalen werden. Aber er weiß ganz genau, dass es ihnen hier zum Anstoß wird, diese Predigt. Er sagt hier Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dann heißt es weiter in Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus sich bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Gehen wir zum Vers 66. Aus diesem Anlass, aufgrund dieser Predigt, kann man sagen, zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Wow. Viele, aber nicht nur ein paar. Gesagt, nee, die Predigt, die hat mir nicht so gefallen heute. Ja. Aber Jesus hat mit Absicht eine Predigt gebracht, wo er wusste, jetzt wird er die Schafe von den Böcken unterscheiden können. Weil nur diejenigen werden noch bei ihm bleiben, die wirklich einfach erkannt haben in ihrem Herzen, auch wenn sie es nicht mit ihrem Kopf verstehen können, dass sie ihm nachfolgen werden. Viele seiner Jünger. Jesus hat nicht gesagt, oh bitte, 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 gönnt nicht. Lass mich euch das erklären. Ich meine das nicht wirklich mit esst mein Fleisch und trinkt mein Blut, sorry. Also habt ihr falsch verstanden. Ich werde später das Abendmahl dann zeigen, wie das so läuft. Und das ist alles symbolisch gemeint. Hätte nur sagen müssen, alle, ah, okay, gut, gut. Nein. Mit Absicht, hat es nicht erklärt. Hat mit Absicht eine Predigt, warum? Weil das Volk will ihn zum König ausrufen. Und er weiß, falsches Motiv, falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Er muss sich zurückziehen. Er muss sich zurückziehen aus der Popularität. Aber es braucht nicht lange, bevor er wiederum natürlich Menschenmassen haben, die ihm nachfolgen. Das werden wir dann sehen. Aber er wird sich jetzt zurückziehen. In diesem letzten Jahr zieht er sich in Gegenden zurück, wo heidnische Dörfer sind. Er wird nach Dekapolis kommen, er wird nach Caesarea Philippi reisen, er wird nach Libanon reisen, nach Syrien reisen. Er wird also in andere Gebiete gehen und sich eher zurückziehen. Als dann ein halbes Jahr später Laubhüttenfest ist, ja, zeugelt ihn seine Brüder und sagen, geh doch öffnen, wenn du jemand bist, wenn du der Messias bist, dann zeig dich öffentlich, komm mit nach in den Laubhüttenfest nach Jerusalem. Und Jesus sagt, nein, geht ihr nur ruhig. Und hier viele seiner Jünger gehen von ihm zurück. Schau mal, was Jesus dann sagt in Vers 67. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, 12 Apostel. Wollt ihr nicht auch weggehen? Ich hätte gesagt, würdet ihr bitte bleiben? Nein, er stellt die Frage, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortet ihm Simon Petrus, hat wieder mal ein bisschen kurz gesagt. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt. Jesus sagt, wollt ihr auch nicht weggehen? Also Jesus hat sich nichts draus gemacht, auch wenn er alleine zurückgeblieben wäre. Aber die 12 sind bei ihm geblieben. Viele seiner Jünger sind weggegangen, haben gesagt, der kann man nicht mehr nachfolgen. Der muss wirklich dämonisch besessen sein, wenn er uns sagt, sein Fleisch essen, sein Blut trinken. Vielleicht haben die Pharisäer recht, dass er wirklich vom Teufel ist. Wisst ihr, warum die 12 wahrscheinlich geblieben sind? Diese 12 waren die einzigen, die ein Wunder gesehen haben, das das ganze Volk nicht gesehen hatte. Wisst ihr noch, was Jesus tat, nachdem er seine Jünger befahl, ins Boot zu steigen? Als Jesus auf dem Wasser gegangen ist und an ihnen vorbeigehen wollte, nur die 12 haben gesehen, wie Jesus in seiner Herrlichkeit als Sohn Gottes an ihnen vorbeigegangen ist. Hat es ihnen wohl geholfen, zu dieser Entscheidung bei ihm zu bleiben, auch wenn sie selber auch diese Botschaft nicht wirklich verstanden haben und es war ihnen vielleicht auch zum Anstoß? Warum wandelte Jesus auf dem Wasser? Kann dir sagen, um seinen Jüngern zu zeigen, seine Herrlichkeit, so wie Gott an Moses vorbeigegangen ist, als er Moses in die Kluft hineinlegte oder Moses vorbeiging und seine Herrlichkeit ihm zeigte. Vergiss niemals die Momente, wo Gott sich dir zeigt in deinem Leben, wo du ihn erlebt hast, wo du ihn erfahren hast, wo er zu dir gesprochen hat. Das sind Momente, die dich festhalten in Situationen, wo dir vielleicht Dinge zum Anstoß werden. Wenn vielleicht Umstände, Probleme und Situationen geschehen, die du nicht verstehst, und vielleicht verstehst du Gott nicht, wie konnte er sowas zulassen, wie konnte sowas überhaupt passieren, was ist passiert. Vielleicht gibt es Dinge, auf die du auch keine Antwort hast, die Gott dir vielleicht auch nicht unbedingt eine Antwort geben wird. Auf dieser Seite. Aber dienen wir ihm nur für das, was er uns gibt? Oder dienen wir ihm für wer er ist? Der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus hat es auch nicht immer einfach gehabt. Hier stand an einem Punkt in seinem Dienst, ein Jahr bevor er gekreuzigt wird, in dem es haarscharf daran vorbeiging, dass sogar seine 12 vielleicht sogar weggegangen wären. Aber sie taten es nicht. Und ich glaube, dass jeder eins von uns hier in der Zoe, wir haben uns für Jesus entschieden, nicht für das, was wir von ihm kriegen können, obwohl wir dankbar dafür sind, für alles, was er gegeben hat. Aber wir haben uns für Jesus entschieden, für wer er ist. Dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Dass er kam, hat sein Leben für uns gegeben und dass wir bereit sind, auch unser Leben für ihn auch zu geben. Das wird die Welt verändern. Diene nicht Gott, für was ich kriegen kann, ich diene ihm, für wer er ist. Lass uns aufstehen miteinander. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, für Jesus, den wir erkennen müssen, der es auch nicht immer einfach gehabt hat. Dass Menschen sind Menschen, Menschen manchmal haben den Fokus nur auf sich gesetzt, Herr. Offenbare dich uns hier auch heute Morgen in unserer Mitte, dass wir nicht so fokussiert sind auf wer wir sind und was wir wollen, was wir benötigen, was wir brauchen, Herr. Aber dass in erster Linie, dass wir trachten nach dem Reiche Gottes und du sagst, dass uns alles andere hinzugefügt werden. Dafür wollen wir dir danken, Herr Jesus. Jeder, der hier ist, auch am heutigen Morgen, mögen wir uns dessen bewusst werden. Dass auch wenn nicht immer alles läuft, wie wir es uns vorstellen, auch wenn wir manchmal etwas hören, das uns auf die Zehen tritt, auch wenn wir gewisse Dinge vielleicht nicht verstehen, Herr, die geschehen, dass es uns nicht aus der Bahn wirft, Herr, weil wir gewurzelt sind darin, dass wir wissen, wer du bist, Herr. Wir haben das Zeichen gesehen und erkannt, Herr, dass du Jesus, der auferstandene Herr, bist für alle Zeiten für uns, Herr. Halleluja, Jesus. Glory to God, glory to God. Du kannst ruhig spielen. Thank you, Jesus. Halleluja, Vater. Nimm einfach einen Moment, einfach in der Stille vor dem Herrn. Das ist eine ernste Sache, dass wir worin wir drin stehen, auch in dieser Zeit, dieser Endzeit, in die wir stehen. Dass wir so sehr abgelenkt sein können von alltäglichen Dingen. Und wir, ja, uns interessiert einfach die netten Predigten, die uns aufputschen, und weiter fragen wir nicht. Oder was kann Jesus für mich tun, und weiter interessiert es uns nicht. Wir gehen, wenn wir wieder mal Gebet brauchen, aber sonst erscheinen wir nicht. Genau all dieses hat Jesus erlebt. Trotzdem hat er nicht aufgegeben mit uns Menschen, Lob und Dank. Oh, wir werden es noch sehen, wie die Jünger sogar anfangen zu streiten, wer der Größte unter ihnen ist. Aber Jesus hat sie nicht aufgegeben. Weil er wusste, was der Heilige Geist in unserem Herzen und mit unserem Herzen machen würde. Die Bibel sagt, dass jeder, der an den Herrn Jesus Christus glaubt und ihn bekennt als Herrn, der kriegt einen neuen Geist. Ein neues Denken kannst du empfangen dadurch. Ein neues Leben, eine neue Geburt. Lass uns Jesus nachfolgen in dieser Woche, für wer er ist, nicht für was er für uns einfach tun kann. Lass uns unsere Häupte neigen, unsere Augen schließen. Es mag vielleicht sein, dass jemand hier bei uns ist. Du sagst in deinem Leben, ich wüsste nicht, dass wenn ich in diesem Moment sterben würde, sind mir wirklich meine Sünden vergeben. Bin ich wirklich, werde ich wirklich aufgenommen im Himmel vom Herrn? Werde ich dort wirklich Abraham und Paulus und Jona und all die Heiligen auch dort sehen? Du kannst es wissen. Denn die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Oder vielleicht bist du hier heute Morgen, du sagst, ich habe mich schon mal für Jesus entschieden. Aber ich war so ein bisschen wie die Leute in Korazin und Bethsaida. Ich kam nur immer dann, wenn ich was gebraucht habe. Sonst habe ich mich nicht groß gezeigt. Oder vielleicht wie die Jünger, die da waren, die eine Botschaft gehört haben, oder irgendwie hat jemand was gesagt, dass sie zum Anstoß wurde von der Gemeinde oder sowas, dass sie gesagt hat, ja, da gehe ich nicht mehr hin. Oder vielleicht wie diejenigen, die auf dem Berg waren und gespeist wurden, wodurch Jesus seine Größe und Güte zeigen wollte, aber du hast nur das an dich gedacht, was kann ich kriegen, und sonst interessiert mich das nicht. Wenn du heute Morgen erkennst, Gott will dein Herz haben, dein Herz, dafür kam Jesus. Und er gibt dir sein Alles, das hat er bereits schon bewiesen, dass er sein Alles gibt, dass er uns vergibt, alle unsere Schuld, all unsere Fehler, all unsere, ja, Dinge, die uns manchmal auf Abwägen bringen. Heute Morgen wollen wir durch dieses Gebet, wollen wir einfach eine erste oder neue oder frische Hingabe einfach machen. Verbinde deine Worte mit deinem Herzen. Wenn du es ernst meinst, dann ist der Heilige Geist hier, um etwas ganz Neues zu starten, zu beginnen in deinem Leben, das in deinen Alltag hinauszieht. Nicht einmal nur hier im Gottesdienst, in deinem Alltag. Halleluja. Ich lade dich ein, mit mir zu sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich starb und am dritten Tag auferstand, um mir ein neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Vergib mir alle meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Nicht einfach für was ich kriege, sondern für wer du bist. Und ich danke dir für den Heiligen Geist und Kraft, um ein Zeuge für dich zu sein. Dass du der Retter bist, dass du der Heiler bist, dass du der Erlöser bist. Und ich danke dir, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Von heute an bis in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, wenn du dieses Gebet von Herzen aussprichst, und ich bete es jeden Tag von Neuem. Herr, hier bin ich. Was hast du für mich? Ich bitte den Herrn jeden Tag von Neuem, dass nicht ich in, so, in diese Dinge hineinfalle, wo die Welt einfach an sich selber denkt, an ihre eigenen Lüsten erfüllen, was sie wollen, was sie brauchen. Denn der Tag wird kommen, wo Jesus als König zurückkommt. Und da werden diejenigen eingeladen werden, in sein Reich zu gehen, die ihn an erste Stelle gesetzt haben. Amen. Darum die heutige Zeit ist so wichtig. Nimm sie zu Herzen und nimm diese nächste Woche, um einmal, dass Gott dich gebrauchen kann, wie er auch die 12 ausgesandt hat. Sendet er dich aus. Geht hin. Betet für die Kranken. Legt Hände auf. Verkündigt die Güte Gottes, das Reich Gottes, dass Jesus kam, um zu retten, zu heilen und zu vergeben. Auch wir sind Gesandte im Namen des Herrn. Halleluja. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für diese Woche vor uns, Herr. Dass wir auch in dieser Woche von dir geleitet und geführt werden, vom Heiligen Geist, Herr. Und dass wir Worte des Lebens auch sprechen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du all unsere Nöte, all unsere Probleme und Situationen angenommen hast, Herr. Und dass sie sich alle auch lösen, weil wir dir gehören, Herr. Sind unsere Probleme auch deine Probleme, Herr? Und wir wissen, Herr, dass wenn wir unsere Sorgen auf dich werfen, Herr, Halleluja, sorgst du dich um uns. Aber Herr, gebrauche uns. Lass uns solche sein, Herr, wodurch du dein Reich dieser Welt zeigen kannst. Und wir geben dir Ehre und Lob und Dank dafür. In Jesu Namen. Amen, Amen. Amen. Halleluja. Halleluja.